Die heutige Zahl in Salzburg waren um die 20 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Ist eh nicht viel, oder?
Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich SN-Lokalredakteur Anton Prilic. Er berichtet seit Jahren aus dem Gesundheitsbereich und seit dem Beginn der Pandemie über die Corona-Lage in Salzburg. In dieser Podcast-Folge spricht er darüber, wie er als Journalist an die Informationen aus den Krankenhäusern kommt, wie er diese einordnet und wie es ihm damit geht, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein.
Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Mein Name ist Simona Pinwinkler und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen. Mein Kollege Marian Smetana und ich sprechen in regelmäßigen Abständen mit Redakteurinnen und Redakteuren und geben Einblick in die SN-Redaktion. Die Produktion der heutigen Ausgabe ist noch in vollem Gang. Etwaige Störgeräusche bitte ich daher zu entschuldigen. Heute begrüße ich meinen Kollegen aus der Lokalredaktion, Anton Prilic. Seit fast 2 Jahren berichtet er fast täglich über die Corona-Lage in Salzburg und schon seit Jahren, lange vor Corona, über Themen zu Pflege und Gesundheit. Hallo Toni, schön, dass du da bist.
Hallo Simona, danke für die Einladung.
Ja, in diesen fast 2 Jahren der Corona-Pandemie hast du aus unserer Redaktion eigentlich am meisten Einblick in die Salzburger Spitäler und in die Corona-Lage bekommen. Du hast auch immer wieder Reportagen aus den Intensivstationen gemacht und führst Gespräche mit Ärzten, mit Pflegern. Was ist dir aus dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, erinnern tut man sich an viel. Man muss dazu sagen, bei dieser Frage nach den Reportagen, wir kriegen ja da immer nur ganz kurze Einblicke. Es ist ja nicht so, dass uns da die Türen offen stehen, sondern gerade die Corona-Bereiche, das sind natürlich da Infektionsbereiche, wo es extreme Sicherheitsvorkehrungen gibt, dass man überhaupt rein kann. Und ja, also wir reden viel mit den Leuten, die dort arbeiten, reinschauen können wir eigentlich, wenn dann nur ganz kurz. Also es ist nicht so, dass wir da dieses Leid, das die uns berichten, dass wir das so direkt sehen würden und ich da jetzt sozusagen schockiert wäre. Was ich gesehen habe, ist zum Beispiel die Auswirkungen der Covid-Erkrankung, weil ich öfter Artikel und Recherchen gemacht habe mit Personen, die zum Beispiel Long-Covid haben und daran leiden. Und das sieht man halt auf einfach, wie die herhängen, ja, Monate später danach. Also das gibt einem dann schon zu denken, wenn man weiß irgendwie, ja, was man riskiert mit so einer Infektion. Ja, und sehr eindrücklich war jetzt, das war jetzt gerade vor 10 Tagen, haben wir uns jetzt getroffen, so knapp rund um den Höhepunkt der Pandemie mit 3 Pflegekräften von der Intensivstation und wie es denen geht. Und da habe ich sehr, sehr müde Gesichter gesehen.
Und weil du das Spitalspersonal ansprichst, du hast gerade erst kürzlich Interviews mit Pflegekräften geführt, die seit fast 2 Jahren auf Anschlag arbeiten. Wie wirken diese Menschen auf dich?
Ja, also mir hat ein Bekannter, der eben Arzt ist, hat mir gestern eine Nachricht geschrieben und hat das Wort mütend dabei verwendet. Also müde und wütend zusammen und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, also sie sind natürlich sehr erschöpft und ich glaube, das allein würde es noch nicht ausmachen, sondern halt diese Stimmung in der Bevölkerung, die setzt vielen sehr zu. Und das fängt ja offenbar auch direkt in den Spitälern an, in den Teams, wo ja auch diskutiert wird und viele sagen, naja, so schlimm ist eh nicht, was eigentlich bizarr ist, wenn man im Krankenhaus arbeitet, aber das ist so. Und diese täglichen Demonstrationsbilder, wenn sie gleichzeitig Menschen behandeln, die um Atem ringen und der eine Pfleger hat das wirklich so eindrücklich gesagt, die haben alle Todesängste im Spital, weil die schnappen nach Luft und versuchen zu atmen und schaffen es nicht, ja, obwohl die schon Sauerstoff bekommen. Und das ist für die einfach, ja, das ist irgendwie einfach zermürbend. Das ist für die sehr zermürbend.
Du hast es schon erwähnt, also es sind keine offenen Türen für Journalisten im Spital, gerade auch die Sicherheitsvorkehrungen sind sehr hoch. Wie ist es dann für dich, an diese Informationen zu kommen? Die werden sich ja jetzt wahrscheinlich auch nicht mäßig freuen, ständig Anrufe von Journalisten zu bekommen. Oder wie ist da so die Kommunikation?
Ja, das ist prinzipiell, freuen sie sich durchaus zurzeit im Spital, wenn man berichtet und wenn man auch die Situation relativ ungeschönt berichtet. Also es ist ja so, dass wir prinzipiell, es werden täglich die aktuellen Spitalszahlen veröffentlicht vom Land Salzburg. Es gibt einen eigenen Corona-Krisenstab und der Pressesprecher von den Landeskliniken fungiert da auch als sozusagen Sprachrohr für diesen Krisenstab, wo wir immer anrufen können. Wir können eigentlich jeden Tag erfahren, in welchem Spital liegen wie viele Patienten auf Intensivstationen, auf Normalstationen. Wir kriegen auch Zusatzinformationen über, soweit die das halt wissen und im Rahmen des Datenschutzes auch sagen dürfen, über Impfstatus und so weiter. Also das ist jetzt gar nicht so das Problem. Das ist eigentlich sogar interessant, weil wir ja auch nicht erst seit Corona über Probleme im Spitalsbereich berichten und dass allenfalls mal, wo was überfüllt war, dass aufgrund des Pflegemangels Betten nicht bespielt werden konnten. Das ist ja alles nicht neu. Und wenn man vor 2 Jahren da angerufen hat im Spital, hat es halt dann gern mal geheißen, nein, es ist alles in bester Ordnung und bitte nicht die Patienten verunsichern und nicht so viel negativ berichten. Und da ist jetzt, also merke ich persönlich schon, also da ist schon eine Offenheit auch da prinzipiell. Und wir können ja, es stehen uns auch die Primare prinzipiell als Gesprächspartner zur Verfügung. Das ist eigentlich, das ist schon so, ja. Die Frage ist halt immer, es gibt halt Leute, die sagen, das glaubt man nicht.
Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Also ich führe Gespräche mit Personen, die auch immer wieder sagen, ja, schreiben können sie ja alles. Und genau, daher die Frage. Das heißt, du bist eigentlich ja darauf angewiesen, auf Gesprächspartner und auf die Informationen. Aber inwieweit kannst du die dann auch nachprüfen?
Ja, ich meine, das ist ja prinzipiell im Journalismus so, dass wir, ich meine, es gibt ja das Prinzip Check und Recheck. Ja, also du musst mal wen fragen und dann holst Informationen ein und dann versucht man halt irgendwie zu schauen, ob das stimmt. Ja, also das ist jetzt in der Pandemie nicht anders als sonst. Und ja, also wenn ich dieses Beispiel nenne mit von früheren Zeiten vor der Pandemie, da haben wir teilweise Leserschriften bekommen und haben gesagt, ja, mein Vater, der hat jetzt, ich erfinde jetzt was, hat jetzt am Gang schlafen müssen, weil in der Abteilung sowieso war es so voll. Oder ja, und dann fragt man halt nach und dann, genau, hat man zwei Seiten einer Geschichte und kann halt dann schauen, was sagen die anderen dazu. Ja? Und das machen wir jetzt genauso. Wir kriegen ja genauso Berichte, dass die Leute nicht drankommen mit ihren Operationen und so weiter. Ja, oder dass es voll ist. Also das ist ja jetzt gar nicht anzuzweifeln. Also ja, und das prinzipiell, also in Österreich ist es schon so, dass man prinzipiell den ganz offiziellen Stellen also so weit trauen kann, dass sie jetzt nicht, wie soll ich sagen, dass sie nicht einfach gefälschte Zahlen rausbringen. Klar, man kann mit Statistiken tricksen und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir davon ausgehen müssen, dass massenhaft Corona-Tests gefälscht werden, um die Zahlen zu verändern. Klar kann ich das nicht beweisen, aber irgendwann ist man am Punkt, wo ich sage, ja, dann kann ich überhaupt nichts mehr berichten, wenn ich alles prinzipiell in Frage stelle und nichts mehr glaube.
Mhm. Erlebst du auch selbst Anfeindungen durch die Corona-Berichterstattung, also durch vielleicht Leserbriefe, durch Kommentare auf den sozialen Medien? Wie erlebst du das?
Also es ist jetzt nicht so, dass wir oder dass ich persönlich beschimpft werde oder so. Ich muss sagen, dass ich aber auf Facebook eigentlich gar nicht mehr so viel unterwegs bin. Also ich nutze das wirklich nur noch als Plattform, wenn ich halt wo was nachschauen muss, weil halt manche Leute haben zum Beispiel nur Facebook-Seite, ja, da muss man sich mal einloggen. Aber es ist nicht so, dass ich da täglich reincheck und schaue, was zu meinen Artikeln gepostet wird. Ich glaube, da kommt schon einiges an direkten Rückmeldungen wie E-Mails oder Anrufen, kriege ich das punktuell. Ich muss aber auch sagen, dass diese persönlichen Zuschriften, die sind da dann meistens auch sehr gesittet und ja, also manches sind schon so ein-, zweizeilige Meldungen, so unglaublich, was ihr da schreibt und so. Am Höhepunkt der Pandemie sind natürlich auch diese kritischen Stimmen wieder sehr laut geworden. Und da habe ich mit zwei Lesern mal so ein bisschen hin und her geschrieben, die da sehr, sehr kritisch waren. Und eben einer davon war ein pensionierter Mediziner auch. Und das war für mich interessant, ja, weil der dann zum Beispiel, das ist auch einer der vielen Mythen, der kassieren, der hat zum Beispiel das PCR-Testen an sich in Frage gestellt und hat gesagt, das funktioniert nicht. Weil das ist ja nur ein Ausschnitt dieser Gensequenz und man müsste das alles komplett sequenzieren, um eine richtige Aussage treffen zu können. Und das ist eine hohe Fehlerquote. Und ja.
Was antwortest du dann auf diese Nachrichten?
Ich habe, also diese beiden Mails sind prinzipiell so losgegangen, dass sie mal so ganz allgemein geschrieben haben, dass wir die journalistische Sorgfalt nicht walten lassen. Und ja, das ist immer mal schön, wenn man so einen allgemeinen Vorwurf kriegt, dann kann man mal auch allgemein zurückschreiben und sagen, ja, wir bemühen uns sehr und versuchen, Informationen gegenzuchecken und gehen prinzipiell schon sehr sorgfältig vor. Und ja, und dann ist halt daraus ein kurzer Austausch passiert in beiden Fällen, wobei ich dann, bei dem einen habe ich dann ein ewig langes Mail zurückbekommen, wo irgendwie 8 Punkte aufgelistet waren, was alles nicht geglaubt wird und was man alles gehört hat, ohne Quellenangaben und so weiter. Und da war ich dann auf dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, allein auf dieses Mail jetzt fundiert zu antworten, würde mich vielleicht einen Arbeitstag kosten oder zwei. Und ich habe es dann dabei belassen. Weil man auch dazu sagen muss, ich berichte über etwas und bin vielleicht in der Redaktion ein bisschen fokussiert auf das Thema, aber ich bin ja kein Mediziner in dem Sinn. Also ja, also wenn du mich jetzt genau fragst, wie ein PCR-Test funktioniert, komme ich auch ins Stottern.
Okay, ich frage dich nicht. also genau, wie schwierig ist es als Journalist oder gerade auch in der Redaktion? Es gibt ja auch sehr viele Diskussionen in den Konferenzen auch immer zur Corona-Lage. Da sind ja auch nicht immer alle einer Meinung, wie und in welcher Form ein Thema oder ein Artikel gespielt wird. Zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt gerade im Herbst, im November, als die Zahlen wieder gestiegen sind, schon Lockdown als Gespenst im Ohr geklungen hat, aber immer noch die Politiker gesagt haben, nein, es gibt keinen Lockdown, aber die Zahlen haben natürlich eine andere Sprache gesprochen. Wie schafft man dann diese Balance, dass man die Bevölkerung auch nicht verunsichert oder vielleicht auch ungewollt in Panik versetzt, aber trotzdem auch vor diesen Gefahren warnt?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir gerade eben jetzt, wie diese Zahlen wieder so nach oben geschnellt sind, da ist in der Lokalredaktion ist mehrmals das Wort gefallen von der Corona-freien Zeitung. Sollten wir vielleicht schaffen, mal wieder einen Tag, wo wir dieses Thema nicht mehr so intensiv haben oder mal eine Corona-freie Zeitung haben. Nur man muss halt dazu sagen, wenn du dieses eine Thema hast, das ja eigentlich auch in fast alle Bereiche reinspielt, ist das halt schwierig auch. Man kann nicht den Elefant im Raum dann einfach übersehen, ja. Aber das ist natürlich immer wieder ein Thema. Und da, genau dann, da haben wir schon Tage gehabt, wo wir im Lokalteil 3 Doppelseiten mit Titelseite Corona, 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 wo man dann gesagt hat, boah, eigentlich ist einfach zu viel, ja. Aber natürlich, wenn du einen Lockdown hast und dann gehen die Geschäfte zu und dann gehen irgendwie die Schulen zu oder auch nicht und dann geht es im Spital rund, das muss einfach berichtet werden und es betrifft halt alles. Und ja, ja, also das ist diese Gratwanderung, das sind eigentlich tägliche Diskussionen, dass man sagen, ja, wie viel Corona tun wir an. Andererseits muss ich auch sagen, dass man im Sommer dann fallenweise auch ja, wirklich viele Tage ganz ohne dem auskommen sind, weil es halt so nicht präsent war. Und das Virus war, und die Pandemie ist weiter dahin gesimmert, ohne dass die Politik es im Auge gehabt haben. Und wir haben es natürlich auch dann nicht behandelt so. Aber ja, es ist auch okay. Die Leute brauchen auch mal Corona-freie Zeit in der Pandemie.
Ja, das ist richtig. Aber du hast vorhin in einem Vorgespräch schon gesagt, du bist immer derjenige mit den schlechten Nachrichten in der Konferenz.
Naja, das war neulich mal eine Redaktionskonferenz, wo ich gerade frisch mit dem Spital telefoniert hatte. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, da ging es um irgendeinen konkreten Fall, wo gerade die Menschen behandelt worden sind. Und genau, und die Leute haben halt über andere Themen gehabt und ich habe halt dann das so eindrücklich geschildert, was mir gerade berichtet worden ist. Und dann schaut man dann so in die langen Gesichter in der Redaktion. Ja, die Überbringer von schlechten Nachrichten sind nie beliebt. Es ist halt so.
Ja, wir kommen gerade aus einem dreiwöchigen Lockdown. Die Lage in Salzburg war ja sehr schwierig. Ab Mitte November spätestens. Es mussten sogar Intensivpatienten nach Wien ausgeflogen werden. Also im letzten Jahr haben wir noch Patienten aufgenommen aus Frankreich zum Beispiel. Das war ein sehr prominentes Beispiel. Wie ist jetzt nach diesen 3 Wochen, wie würdest du die Lage derzeit einschätzen?
Ja, ich glaube, die heutige Zahl in Salzburg waren um die 20 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Ist eh nicht viel, oder?
Das ist die Frage, ja.
Also mir wird berichtet, dass auch schon diese Zahl sehr hoch ist. Warum? Das sind diese Sachen, über die jetzt eh wochenlang gesprochen wurde. Erstens mal brauchst du, also diese, wenn ich jetzt zum Beispiel nach einer schweren Operation jemand auf ein Intensivbett hat, dann ist der da auf 2-3 Tage sozusagen bis zu diese schlimmsten Nachwirkungen einer Operation wieder abgeklungen sind. Und die Corona-Patienten sind da wochenlang. Ja? Das heißt, wenn der da liegt, liegt er nicht nur bis morgen da, sondern ja, umso länger, wenn, und das ist auch tragisch, wenn er nicht verstirbt. Ja, das haben wir zum Beispiel auch immer wieder bei den Zahlen jetzt gesehen. Hey, die Intensivzahlen gehen wieder runter und gleichzeitig kam die Meldung 8 neue Todesfälle. Ja. Dann weißt du auch, warum das eine oder andere Bett frei geworden ist. Ja. Also, die Lage ist sicher noch, eben ohne es jetzt aus erster Hand, in den letzten Tagen war ich jetzt nicht drinnen, ohne es jetzt aus erster Hand zu wissen, aber die Lage ist sicher noch genauso angespannt. Und wenn man mit dem Personal dort redet, für die ist das ja, das ist jetzt ein kurzes Durchschnaufen oder nicht mal das, weil sie ja trotzdem extrem viel zu tun haben. Also 20 Intensivpatienten und insgesamt sind es, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber irgendwie um die 150 Corona-Patienten insgesamt ist ja extrem viel, weil man darf ja nicht vergessen, das ist zusätzlich zu dem, was man sonst immer noch hat im Spitalsbereich und das, ja. Das sehen halt auch viele nicht, weil es heißt immer, ja, wir haben 100 irgendwas Intensivbetten in Salzburg, da werden wir ja wohl 20 frei haben für das. Ja, so leicht ist es halt nicht.
Vielleicht können wir das aber nur ganz kurz erklären. Also eben, man spricht immer von zu wenigen Betten, aber eigentlich geht es ja nicht um die Betten an sich, weil sehr viele Betten sogar leer stehen zum Teil, sondern es geht vor allem um die Ressourcen und um das Pflegepersonal. Genau. Also ist es, also daran also, scheitert es, oder?
Ja, das war recht interessant, weil man ja zu Beginn der Pandemie angefangen hat, da im Messe so ein Notspital aufzubauen. Und man ist aber dann ziemlich schnell draufgekommen, mein Bett liegen kann ich daheim auch, ja. Also um das geht's nicht. Und diese Menschen, die wegen einer Covid-Erkrankung ins Spital müssen, wird uns berichtet, die haben vor allem ein Hauptsymptom und das ist Atemnot, ja, schwere Atemnot. Das heißt, die kriegen keine Luft mehr. Auf einfach gesagt, das heißt, die brauchen eine sehr engmaschige Betreuung und das ist auch immer wieder jetzt gesagt worden, der Covid-Patient braucht halt rund doppelt so viel Pflegekräfte als ein anderer Patient. Das heißt, wenn ich jetzt Betten umschichte und Betten in dem einen Bereich zum Covid-Bett mache, dann muss ich aber doppelt so viele Leute abziehen und die fehlen mir dann wieder an einer anderen Stelle. Ja, und so sind diese Rechnungen halt nicht ganz so einfach zu stellen. Ja.
Man hört immer wieder davon, gerade auch wenn Personen sterben, die jünger sind oder ungeimpft oder mit Vorerkrankungen, kommt auch immer wieder diese Floskel, ja, mit oder an Corona verstorben. Also diese Frage wird immer wieder in den Raum gestellt.
Ja, das wird auch uns, wir werden auch immer wieder gefordert, dass man da sagt, sie schreiben da, der ist an Corona gestorben und das weiß man gar nicht. Und dann gibt es ja auch diese Mythen, dass irgendwelche Menschen Sportunfälle gehabt hätten und dann seien sie zufällig Corona und das wird dann auch, aber ja, Nach dem, was man hört, glaube ich, dass man sagen kann, dass der ganz, ganz große Teil auch wirklich an Corona stirbt und nicht mit. Ja, weil selbst wenn ich jetzt sehr betagt bin und Vorerkrankungen habe und dann befällt die Covid-Erkrankung meine Lunge und ich ersticke, ja, dann ist das ziemlich eindeutig. Ja. Also für mich ist das eher Spitzfindigkeit. Irgendwo ist es dann auch, wenn man so Berichte von den Intensivstationen hört, ist es dann teilweise, kommt es mir ja zynisch vor, wenn man schreibt, ja, es mit Coronavirus oder mit im Zusammenhang mit, wo ich sage, hey, der war vorher gesund und ist jetzt da 3 Wochen lang, hat am Atem gerungen und ist dann gestorben. Und dann eiert man so rum und sagt, irgendein Zusammenhang mit Corona. Na, der ist an Corona gestorben, ja.
Jetzt wurde das Spitalspersonal oder das Pflegepersonal zu Beginn der Pandemie noch beklatscht. Mittlerweile, du hast es vorher schon angesprochen, die Stimmung ist rauer in der Gesellschaft. Es müssen sich mittlerweile sogar schon mit Demonstrationen direkt vorm Spital herumschlagen. Viele kündigen auch mittlerweile, also viele gehen einfach auch aus der Pflege weg, sind überlastet. Jetzt ist eben die Frage, also gerade auch die Landesstatistik hat errechnet, dass bis zum Jahr 2024 in Salzburg 880 Pflegekräfte fehlen werden. Die Pflegereform, die von Türkis-Grün angekündigt war, verschiebt sich jetzt wieder ins nächste Jahr. Wie kann diese Lücke überhaupt geschlossen werden in naher Zukunft?
Ja, das ist die große Frage. Ja, also wir sehen halt nur, dass jetzt so ein paar, wie soll ich sagen, Notpflasteraktionen gemacht werden, aber natürlich ist das ein Prozess, der Jahre dauert. Ja. Also das wird man nicht so schnell lösen können. Ja, in Salzburg hat man halt die Ausbildungsplätze jetzt angekurbelt, wobei das auch gar nicht so leicht ist, die zu füllen. Dann wird immer wieder gerungen um das Thema Arbeitszeit, mehr Geld zahlen und so weiter und so fort. Heute ist ja eine große Protestaktion der Gewerkschaft. Was waren die Forderungen jetzt genau im Kopf? Habe ich es nicht mehr, aber es geht eben um das Thema Dienstplansicherheit. Sie wollen eine Angleichung der Entlohnung zwischen Spitalsbereich und im, wie man sagt, mal Langzeitpflege nennt man das, also Altersheim, mobile Pflege. Das sind ja auch große Unterschiede, das soll angeglichen werden. Ja, und. Also das sind alles Forderungen, vieles ist noch nicht erfüllt und ja. Also wir werden das wird man nicht, diese Lücke ist ja, also die Berechnung mit die 880 ist ja, glaube ich, auch schon aus dem Jahr 2017 oder 18. Wahrscheinlich ist sie größer, ja. Wir haben ja gesehen, dass der Stellenplan immer ausgeweitet wird im Spital, weil einfach auch der Bedarf größer ist und es fangen zwar auch tendenziell mehr Leute im Spital an, aber die Lücke wird trotzdem größer. Und im Seniorenwohnheimbereich und in der Mobilpflege ist es noch viel schlimmer. Ja, also da fehlen einfach die Leute. Ja, wie man das fühlen kann, keine Ahnung. Das müssen die Experten sagen.
Ja, aufgrund der Virusvariante Omikron warnen die Experten vor einer 5. Welle und dass die Spitäler schon im Jänner wieder überlastet sein könnten. Obwohl du ja sonst die schlechten Nachrichten übergibst, gibt es zum Abschluss dennoch was Tröstendes auch aus dem Spital oder aus dem Bereich zu berichten?
Also aus dem Bereich?
Aus dem Corona-Bereich.
Ich wollte sagen, was Tröstendes schon, bald ist Weihnachten. Also die Aussichten sind nicht rosig. Also jetzt hat man irgendwie, wenn man die jüngsten Prognosen hört und sieht in den Ländern, wo diese Variante schon dominant ist, wie hoch auch da dieser berühmte R-Faktor, also diese Reproduktionszahl ist, da habe ich schon Berechnungen gesehen, dass die irgendwo zwischen 3 und 4 liegt. Also das eine Person 3 bis 4 weitere ansteckt. Und in Österreich haben wir jetzt Probleme gehabt, wo dieser R-Faktor bei 1,2 war. Also, ja, also sagen zwar alle Experten, man muss noch abwarten, auch weil man noch nicht weiß, wie schwer die Verläufe sind bei Omikron. Aber so viel gute Nachrichten gibt es da jetzt nicht.
Du hast vor kurzem allerdings auch mit Pflegepersonal gesprochen, die sich trotz allem dafür entschieden haben, noch dabei zu bleiben sozusagen. Was spornt denn die Leute an?
Ja, also die sind schon alle leidenschaftlich gerne in ihrem Beruf. Also auch das trifft jetzt genauso Ärzte wie Pflegekräfte und wenn man wütend ist allein, deswegen muss man noch nicht aufgeben.
Sehr gut, das ist doch ein tröstendes Schlusswort. Ja, dann danke ich dir, lieber Toni, für deine Zeit und für die interessanten Einblicke.
Danke, Simona.
Bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Ich wünsche Ihnen auch im Namen meines Kollegen Marian Smetana und der SN-Redaktion noch einen schönen Advent und ein fröhliches Weihnachtsfest. Wir hören uns wieder im neuen Jahr mit neuen Folgen von Hinter den Schlagzeilen. Machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.